Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ein absurdes Theaterstück, hieß es aus der palästinensischen Autonomiebehörde vor 2 Tagen nach der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu vor dem US-Kongress. Viele Palästinenser haben empört reagiert und auch enttäuscht. Sie hatten ein Signal der Hoffnung erwartet. Mittlerweile hat Netanyahu US-Präsident Biden und seine Vize Kamala Harris getroffen. Und vor allem Harris hat bei dem Gespräch noch einmal das Leid der Palästinenser thematisiert. Und wie Biden insistiert, dass es ein Abkommen zur Waffenruhe mit der Hamas geben müsse. Ich spreche mit Tom Würdemann, Historiker und Nahostwissenschaftler an der Uni Heidelberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Heute ist Benjamin Netanyahu beim republikanischen Kandidaten Donald Trump zu Besuch. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie die Auftritte von Netanyahu in den USA?
Benjamin Netanyahu hat in Israel stets sehr mit dem Eindruck sozusagen wuchern können, dass er als Politiker wahrgenommen wird, dem auf der Weltbühne jeder zuhört und der auf Augenhöhe mit allen amerikanischen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten reden könne. Diesen Eindruck vermittelt der derzeitige Besuch deutlich weniger, als das vorher bei seinen vorherigen Besuchen der Fall war. Und das ist auch durchaus eingeplant. Die frühere Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat gesagt, Netanyahus Auftritt sei einer der schlechtesten gewesen, die jemals ein ausländisches Staatsoberhaupt hingelegt hätte. Und auch Donald Trump hat sich kritisch geäußert und gesagt, dass Israel mehr für eine Waffenruhe tun müsse. Also der Triumphzug, den Netanyahu erwartet hatte, den hat er nicht bekommen. Auch sein Auftritt vor dem Kongress, sein Auftritt wurde, und das ist auch wirklich einmalig, von einer Vielzahl demokratischer Abgeordneter und Senatoren boykottiert. Andere sind sitzen geblieben und haben nicht geklatscht. Es war vor allem sozusagen die Masse der republikanischen Abgeordneten, die ihn umjubelt hat und ihm über 40 stehende Ovationen gegeben hat, wie er das aber tatsächlich früher eigentlich vom ganzen US-Kongress gewohnt war.
Ich habe ja schon ein paar palästinensische Reaktionen vorweggenommen. War diese Rede wie ein Schlag vor den Kopf für viele Palästinenser? Sehen Sie das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Die Rede hat sehr dichotom davon geredet, es sei der Krieg zwischen Zivilisation und Barbarei. Er hat fast gar nicht über einen Waffenstillstand kommen geredet, das nur am Rande gestreift. Teilweise flapsige Witze gemacht. Man hatte auf der palästinensischen Seite allerdings nichts anderes erwartet, und dementsprechend waren die danach veröffentlichten Statements auch, die hätte man auch geradezu schon vorher schreiben können. Das ist nämlich, dass kein Wille zum Frieden vorherrschte, dass Netanyahu seinen Krieg weiterführen wolle, dass Netanyahu weiter Palästina zerstören wolle. Das war insoweit nicht überraschend.
Also quasi nichts in dieser Rede kann für palästinensische Ohren versöhnlich geklungen haben. Was heißt das für den laufenden Krieg und die laufenden Verhandlungen für ein mögliches Abkommen aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich gibt es ja die These, die von sehr vielen auch Analysten vertreten wird, dass Netanyahu aufgrund seiner unsicheren politischen Zukunft, aufgrund der immer noch existierenden Anklage gegen ihn, aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er abgewählt würde, sobald der Krieg vorbei wäre, diesen Krieg gar nicht beenden möchte, sondern diesen Krieg weiterführen möchte. Das würde auch zu seinem früheren politischen Stil passen, der immer sehr effektiv auf Maximierung der Ergebnisse kurz- und mittelfristig, aber wenig Rücksicht auf langfristige Entwicklungen gerichtet war. Das ist natürlich auch ein ideales Beispiel, ist natürlich Netanyahus Unterstützung der Hamas in Gaza oder seine Toleranz der Hamas in Gaza, die ihm kurz- und mittelfristig nützte, aber langfristig jetzt sehr geschadet hat. Daher, also insgesamt würde ich sagen, diese Rede ändert an der bisherigen Situation sehr wenig.
Trotzdem spielt die Frage, wie es nach dem Ende des Krieges weitergehen könnte, natürlich eine riesige Rolle. Diese Woche gab es ja die Nachricht, dass 14 palästinensische Organisationen eine Versöhnungserklärung unterschrieben haben, darunter die Erzfeinde Fatah und Hamas. Sehen Sie die Versöhnung?
Nein, eigentlich nicht so sehr. Also auf der palästinensischen Seite ist dieses Abkommen, also es handelt sich tatsächlich darum, dass ein Großteil der relevanten palästinensischen politischen Fraktionen sich jetzt zu einer Einheitsregierung bekennen. Allerdings von den meisten Analysten, auch in Palästina selbst, wird das sehr pessimistisch gesehen. Es wird gesagt, angesichts des Krieges könne es gar nicht zu so einer Einheitsregierung kommen. dann habe der Palästinenser Präsident Abbas sowieso gar nicht vor, diese Erklärung auch wirklich umzusetzen. Und diese Erklärung sei letztendlich nur ein Gefallen an China, dass sich damit als effektiverer Broker für Frieden in der Region inszenieren kann, ohne dass jetzt aus diesem Deal auch wirklich eine positive Entwicklung entstehen würde. Und natürlich haben aber auch gleichzeitig direkt Mitglieder der Fraktionen, die diesen Deal geschlossen haben, quasi am Tag danach wieder angefangen, in Streitigkeiten auszubrechen. Beispielsweise hat der islamische Dschihad, also die radikalste palästinensische Organisation, die aber auch Teil des Deals war, gesagt, nein, dieser Deal kann eigentlich gar nicht sein, denn dort wird das Existenzrecht Israels implizit anerkannt. Gleichzeitig haben andere auf der Seite der Fatah sich wieder gegen den Krieg ausgesprochen, den die Hamas gestartet hätte. Damit sei das palästinensische Volk ins Unglück geritten worden. Also bisher wirkt dieser Gipfel in China auf mich eher wie Symbolpolitik.
Es hat ja auch in der Vergangenheit schon mehrere Versöhnungserklärungen gegeben, die nicht funktioniert haben. Aber wie sieht das denn aus Ihrer Sicht die palästinensische Bevölkerung? Sie haben Analysten angesprochen, aber die Bevölkerung, was wünscht die sich?
Die Bevölkerung, also man kann tatsächlich sagen, dass die palästinensische Bevölkerung sich eine solche Einheitsregierung schon seit langem wünschen würde. Ja? Nun kann man von außen sagen, ob das etwas Gutes sei, dieser Wunsch, eine Regierung, an der Gruppen wie die Hamas weiterhin teilhaben. Auf der palästinensischen Seite wird jedoch die dauerhafte Uneinigkeit auf der eigenen Seite immer als Problem angesehen. Und ich würde auch insofern zustimmen, dass die Uneinigkeit auf der palästinensischen Seite immer ein Faktor gewesen ist, der auch den Frieden mit Israel sehr stark behindert hat, weil es unter anderem sehr oft dazu geführt hat, dass Fraktionen, die eben nicht Teil der derzeitigen Regierung waren, dann durch eigenständige Aktionen, zum Beispiel aber auch durch Gewalt, durch Terroranschläge, versucht haben, die Handlungen der Regierung, vor allem also der PLO, damit gemeint zu sabotieren. Das waren in den 70er Jahren die PFLP, zum Beispiel mit dem München-Attentat oder Fraktionen, die der PFLP nahestanden. In den 90er Jahren war das die Hamas, die durch Terroranschläge den Friedensprozess sabotiert hat. Und diese mangelnde Einigkeit wird daher sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite eigentlich als Mangel wahrgenommen. Wobei man natürlich nun auf israelischer Seite sagen würde, eine Einheitsregierung mit der Hamas ist trotzdem in keiner Weise akzeptabel für Israel. Alles sehr kompliziert.
Mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg hat Netanjahu von einer Art deradikalisiertem Nachkriegs-Gaza gesprochen und wünscht sich ein Bündnis zwischen Israel und den amerikanischen Verbündeten in der arabischen Welt. Wie klingt das für Sie?
Ich habe da tatsächlich relativ viel mit zu tun. Ich kenne Leute, die an solchen Ideen konkret mitarbeiten. Allerdings würde ich sagen, solange Israel, beziehungsweise solange eigentlich die gesamte jüdisch-israelische Parteienlandschaft, die arabisch-israelische Parteienlandschaft in Israel, lasse ich da außen vor, nicht der Ansicht ist, dass es ein Angebot geben kann für die Palästinenser, für die Zukunft, kann man auch nicht von Deradikalisierung sprechen. Erfolgreiche Deradikalisierung würde voraussetzen, dass es eine positive Zukunftsperspektive für die Palästinenser gibt in ihrem eigenen Staat. Und dieser Staat wird von der klaren Mehrheit des israelischen Parteiensystems mittlerweile auch größtenteils aus ideologischen Gründen abgelehnt. Und ohne eine solche Aussicht ist Deradikalisierung nur ein Wort.